Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Ja, gibt ein paar frische News, die wir heute einmal uns anschauen wollen, aber es gibt auch ein bisschen was zum Feiern. Das erklären wir aber später, was es zu feiern gibt. Und deshalb lass uns mal in die News reinstarten. Wir haben ja in den letzten Wochen, Monaten viel über das NOG gesprochen, über die Krankenhausfinanzierung, Krankenhausstabilisierungsgesetz etc. Und das war alles noch unter der Gesundheitsministerin, Frau Waken. Wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister.
Ja, den Herrn.
Ja, Herr Linnemann. Der Herr Linnemann, der vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr gesagt hat, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das Gesundheitsministerium wird er und kann er eben nicht machen, weil man sollte davon schon Ahnung haben, der Carsten Linnemann. Ne? Wie beurteilst du denn diese sozusagen Kabinettsumstrukturierung und Neubenennung? Was denkst du, hat das für Auswirkungen auf das anstehende? Weil das ist ja jetzt auch noch nicht verabschiedet, ist ja noch im parlamentarischen Prozess. Wie siehst du alles das, was jetzt da gerade passiert ist mit der Neuernennung?
Ja, der Herr Linnemann hat es schon angekündigt, dass er nicht so sich für fachkompetent hält, hat er in einer Rede im ZDF, habe ich das gehört, mit der einen Reporterin geäußert, dass man ihm verzeihen möchte, wenn das jetzt ein bisschen langsamer geht, weil er müsste sich erst in die Materie einarbeiten.
Ja.
Und meine persönliche Meinung dazu, das mit Schuster bleibt bei deinem Leisten, hat seine Berechtigung. Wenn ich jetzt Herrn Linnemann als Gesundheitsminister sehe, der A, Einarbeitungszeit braucht, der sich voll verlassen muss auf seinen Staatsminister und was da alles noch an Zuarbeitern ist, halte ich das für eine gefährliche Sache. Und vor allen Dingen, es ging ja auch jetzt in den geplanten Änderungen um die Pflege direkt, also unseren Bereich, den wir sehr gut kennen. Und ich finde, ja, da muss schon ein Fachmann das Entscheidende dazu beitragen, dass nicht alles wieder auf dem Rücken der Pflegekräfte oder auf Patientenbewohner abgewälzt wird, was da an Änderungen kommen soll. Und da habe ich Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, letztendlich war es ja auch so, dass, wie ich finde, das NOG insgesamt schon auf einer sehr, so mal zeitlich heißen Nadel gestrickt wurde, ja, weil da sollten ja, also wesentliche Änderungen schon zum 01.01.27 auch in Kraft treten. Und ich sag jetzt mal, wir sind jetzt zum Tag der Aufnahme im August. Ja, das sind 4 Monate. Jetzt kann die ein oder andere sagen, naja, es sind halt immer noch 4 Monate. Man kann aber auch, und das würde ich sozusagen so vertreten, es sind nur noch 4 Monate. Ja, und wir sind ja in einer parlamentarischen Sommerpause. Das heißt, wir können ja auch nicht wir können ja nicht von August sprechen, sondern müssen von September sprechen. Und da so tiefgreifende Änderungen innerhalb von wenigen Monaten umzusetzen, ich halte das für fast ausgeschlossen, dass sie das machen können.
Sie werden es machen, behaupte ich, aber es wird dann sehr fehlerhaft oder nicht praktikabel sein. Das von, wie gesagt, Pflegemitarbeitern, Patienten, Bewohnern, Kunden.
Ja, was ich mich frage tatsächlich, ja, der Herr Linnemann hat das sehr häufig auch schon öffentlich gesagt und jetzt auch nochmal bei seiner Antrittsbekundung sozusagen nochmal verstärkt. Ein Credo von ihm ist es, weil er ist ja ein Diplomkaufmann, ja, und promovierter Volkswirt. Er guckt natürlich sehr stark auf die wirtschaftlichen Aspekte. Ja. Wesentliche Punkte sind, Krankenkassen einzudampfen von über 90 auf 10. Ja. So plakativ wurde es jetzt auch schon mehrfach zitiert. Wenn wir jetzt sagen, das ist sein Credo und wir gucken nochmal in das Mnock rein und haben da ja diesen Bereich der Pflegebegleitung,
ja,
die weggehen soll, oder die Pflegeberatung, die Kompetenzen sozusagen eingestampft hin zu einer Pflegebegleitung, die aber koordiniert werden soll über die Krankenkassen. Wie kann das deiner Ansicht nach überhaupt gelingen, dass man diesen Umwälzungsprozess hat innerhalb der Krankenkassenstrukturen hin von über 90 auf 10 runter? Ja, das ist ja schon ein Riesending. Ja, und gleichzeitig kriegt man noch so einen großen Aufgabenbereich dazu, für den man sich verantwortlich fühlen muss.
Also eine Zusammenführung der Krankenkassen erfordert einen enormen Verwaltungs- und Personalaufwand.
Ja.
Und die Kapazitäten fehlen sowieso schon im normalen Krankenkassenalltag dann.
Ja.
Und wenn ich dann noch diese Umsetzung mit reinpacke, ist das aus meiner Sicht nicht machbar in der Zeit.
Ja.
Da müsste man erst die Krankenkassenstrukturierung auf diese 10, wie er das formuliert hat, machen. Und wenn das funktioniert, kann man dann anfangen, die anderen Prozesse zu integrieren.
Ja. Also bin ich vollständig deiner Meinung. Die Frage ist natürlich auch, hier wurde ja auch sehr, ich sag's jetzt einfach mal, flapsig, ja. Es wurde ja ein sehr, sehr großes Drohgebaren aufgebaut. So und so viel Milliarden fehlen und deshalb müssen wir das NOC umsetzen, etc. pp. Ja. Und die Frage ist natürlich, was für Einsparungen sind alleine damit verbunden, dass man die Krankenkassen in diesem sozusagen Bürokratieabbau sozusagen herunterdampft. Ja. Also kommen da Einsparungen, sind da erstmal Initialausgaben mit verbunden, etc. Ja. Und wie du schon sagst, macht es ja einfach Sinn, erstmal ein Fundament zu schaffen, um dann strukturell da aufzubauen. Ansonsten leidet ja die Versorgungsqualität unfassbar. Und was ich wirklich schwierig finde, ja, ist, dass man sehr früh viele sozusagen Inhalte des Entwurfs veröffentlicht hat und jetzt sehr, sehr große Unruhe im gesamten Betreuungssystem auch da ist, ja, weil ja zum Beispiel die Streichung oder die Überführung von dem Entlastungsbetrag hin zum Sozialraumbudget oder die vermeintliche Abschaffung des ersten Pflegegrades etc. pp. Ja, das sind ja schon mal existenzbedrohliche Änderungen für viele, viele Geschäftsmodelle. Ja,
ja.
Und jetzt so lange keine konkreten Informationen in die Basis zu tragen, sorgt natürlich für unfassbar viel Unruhe. Das kriege ich auch immer mit, wenn ich mit Kunden spreche, gerade wenn wir jetzt so auf das Thema Betreuungskräfte und so weiter kommen. Ja, da haben wir ja, weil die Erstqualifizierung, aber auch die Zertifizierung. Ja, so, und da es da einfach aber noch keine Klarheit gibt, sind halt jetzt viele auch erstmal sehr, ich sag jetzt mal gelinde gesagt, vorsichtig, überhaupt weitere sozusagen Auffrischung oder Frischausbildungen dieser Qualifizierung zu buchen.
Ja, und dann kommt das nächste Problem dazu, weil, wie soll ich das sagen, auch die Mitarbeiter in der Betreuung überaltert sind und viele bis zu 35% in den Ruhestand gehen in den nächsten 5 Jahren.
Ja, ja.
Das sehe ich bei meinen Kunden, wie viele Mitarbeiter ich schon fast in meinem Alter habe oder sogar in meinem. Ne?
Ja.
Ich bin jetzt 66. Also das ist dann ein großes Problem, wenn kein Nachwuchs da ist. Der Bedarf nach dem derzeitigen Recht wird immer größer.
Ja, ja.
Also ich bin der Meinung, wenn ich Häuser bauen will und ich habe Mitarbeiter, die ein Haus bauen können, dann baue ich eins fertig und dann fange ich mit dem nächsten an. Und hier ist das so, ich habe Mitarbeiter für eine Veränderung und will 5 gleichzeitig machen. Das gibt ein Stückwerk, hier mal einen Stein setzen, da mal einen Stein setzen. Und das verzögert den Erfolg, der erhofft wird, allein deshalb schon, weil nicht sich auf eine Sache konzentriert wird.
Und dass ich glaube, dass es einfach das System insgesamt sehr stark belastet.
Ja.
Also nicht nur die Unruhe, die dadurch entstanden ist. Ja, also man muss natürlich auch sagen, dass zum Beispiel der BPA und viele Interessensvertreter der Pflege natürlich gegen das NOC logischerweise Statements rausgeben, ja, und auch da Nachbesserungen verlangen. Ich meine, das ist natürlich auch eine Chance, dass jetzt gerade die Fachlichkeit besitzen bei einem Gesundheitsminister, der sich einarbeiten will und vielleicht sogar gesprächsbereit den Gruppen, Interessensgruppen gegenüber ist, das ist natürlich eine Chance, dass vielleicht auch noch eine Nachbesserung passiert. Wie schätzt du denn diese oder wie hoch schätzt du diese Wahrscheinlichkeit dieser Chance ein, dass das passieren wird?
Relativ gering, Christian, das kann ich dir ganz einfach begründen, weil jedes Ministerium hat ja Vorgaben aus dem Bundeshaushalt.
Ja.
Was muss rein und was darf raus? Und ja, die Vorgaben sind da. Und da kann Herr Linnemann wahrscheinlich nicht sich durchsetzen, dass er sagt, ich kann weniger einsparen, ich muss vielleicht mehr ausgeben, damit es irgendwann weniger wird, weil ich Prozesse anschieben muss, die kostenintensiv sind, wo ich das unterstützen muss von staatlicher Seite her und so weiter. Das heißt, die Vorgabe, die Budgetierung in seinem Ministerium, da wird er nichts dran ändern können, behaupte ich.
Ja, ja.
Und damit hat sich der Erfolg, dass da andere Interessen und Fachkompetenz eingebunden wird, sich sehr minimiert, meiner Meinung nach.
Okay. Also wir können es natürlich, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das sind natürlich jetzt alles unsere Gedanken zu den Entwicklungen. Ja, das kann natürlich komplett anders sein. Da wären wir auch die Ersten, die dann einfach sagen, hey, da haben wir uns einfach irgendwie auch entweder positiv oder noch negativ weiter überraschen lassen. Und wir sind auch die Ersten, die dazu dann auch wieder eine Sonderfolge des Podcastes machen. Für uns geht es jetzt hier darum, mal eine Einschätzung abzugeben. Wie sehen wir das, was jetzt dann auch kommen wird? Ja, wie schnell meinst du denn, wird Herr Linnemann sich überhaupt in eine Thematik einarbeiten können und wie sehr wird er denn seinen volkswirtschaftlichen Background, dem Allgemeinwohl und der Versorgungssicherheit und den Bewohnern und Arbeitnehmern in der Pflege zurückstellen können?
Bin ich mir nicht sicher, weil wie gesagt, die Vorgaben sind da für sein Ministerium. Er muss das jetzt nach außen vertreten. Er trägt ab jetzt die Verantwortung, beziehungsweise spätestens ab der ersten Plenarsitzung im September, wenn er vereidigt wird. Aber da laufen ja auch im Vorfeld schon weitere Arbeiten. Die sind ja nicht die ganzen Wochen, Monate im Urlaub. Die Parlamentarier, beziehungsweise die Mitarbeiter, die im Hintergrund zuarbeiten. Und es wird eine Frage sein, behaupte ich, wie schnell er bereit ist, die Pflicht zu sehen, die ein Gesundheitsminister hat, nämlich dass eine Leistung, die möglich ist in Deutschland, auch jedem zugutekommt.
Ja, verstehe ich.
Das heißt, dass sich das jeder leisten kann und ja, jeder einen Anspruch drauf hat, dass wir keine 2-3-Klassengesellschaft kriegen, wie wir sie jetzt schon bei zwischen Privat- und Kassenpatienten haben, sondern dass das noch weiter runtergestuft wird. Ich sage nur die Ideen, die ich jetzt gehört habe aus diesem Ausschuss, dass jemand gesagt hat, dass bei den Migranten, Asylbewerbern die Leistungen ja eingeschränkt werden können. Dann haben wir wieder die Zweiklassengesellschaft. Man kann denken darüber, wie man will, aber wenn jemand hier mit Duldung lebt, kann ich nicht sagen, du kriegst keinerlei Anspruch auf freie Heilfürsorge sozusagen. Du wirst jetzt dritter Klasse behandelt.
Ja.
Das kann es nicht sein.
Ja.
Wir sind ein Sozialstaat, der natürlich sozial marktwirtschaftlich auch geführt werden soll. Wenn ein Anbieter die gleiche Leistung günstiger bringt, sollte der bevorzugt werden. Das ist auch ganz klar. Aber diese jetzt schon vorhandene 2-3-Klassengesellschaft, wir müssen dann, alle Einwohner haben die gleichen Ansprüche auf die Qualität, die wir in der Lage sind zu leisten. Ob das Ärztliches ist, ob das Pflegerische ist, ob das pharmazeutische Leistung ist, es muss jedem zugänglich sein.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Da bin ich komplett bei dir. Okay, also nochmal kurz die Einordnung und der Disclaimer, der eigentlich hätte vielleicht auch zum Start sein sollen. Ja, das sind alles Sachen, die wir jetzt, ja, das ist ja jetzt gerade mal ein paar Tage her, als diese Kabinettsumbildung notwendig wurde, weil unser ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn, ja, übrigens, ja, den Rücktritt erklärt hat aufgrund dieser Leihmutter-Debatte. Ich finde da noch vielleicht zwei Sätze meiner Gedanken dazu. Ist ganz wichtig, ja. Es ist irgendwie eine Reflexion, die ich gemacht habe, wo ich wirklich ein bisschen erschrocken bin. Also man mag von Herrn Spahn sagen, was man will, ob der gute Arbeit, schlechte Arbeit geleistet hat. Da hat jeder seine eigene Meinung. Das finde ich auch in Ordnung. Was ich nur spannend finde, ist, wir diskutieren im NOC über sehr, sehr viel Geld und wir wissen alle, dass gerade diese ganzen Masken Deals innerhalb der Corona-Pandemie-Zeit dem Steuerzahler sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ja? Und das war für Jens Spahn kein Grund, zurückzutreten. Dass er da so, ich sag's jetzt mal, so krass daneben lag. Ja? Also Milliardenschaden. Ja,
5,8 Milliarden, glaube ich, habe ich gelesen.
Ja, so ein riesen Milliardenschaden. Im Umkehrschluss werden derzeitig von den Behörden sehr, sehr viele Unternehmer aufgefordert, nochmal nachweispflichtige Unterlagen nachzureichen, was die Corona-Soforthilfen betrifft, was zur Folge hat. Also ich kann jetzt nur aus meinem sozusagen Umfeld berichten und auch die Unternehmen, mit denen ich sozusagen vernetzt bin, die alle unisonum alle etwas komplett zurückzahlen müssen. Also sie müssen alle zu 100% die Corona-Soforthilfen zurückzahlen. Die haben sich aber teilweise überhaupt noch nicht erholt von dem ganzen Einbruch, der damals passiert ist. Ja, und im gleichen Atemzug ist der gleiche Politiker, der über eine Debatte stößt, weil er selbst quasi nicht parteikonform sich im Privaten verhalten hat. Ja, mehr ist es ja nicht. Ja, die CDU hat eine klare Haltung zum Thema Leihmutterschaft und er als Generalsekretär hat, oder was war er, Koalitionsvorsitzender, also auf irgendein höheres Amt bei der CDU halt, ja, hat sich sozusagen privat dagegen entschieden. Und das führt zum Rücktritt. Ja, aus dem Amt und so ein bisschen einen Rückzug auch aus der Spitzenpolitik. Mein Gedanke dazu ist einfach, um es nochmal sozusagen kurz zusammenzufassen, ist spannend. Also Milliardenschaden, why not? Parteilinie nicht verfolgt, das ist kritisch. Also weiß ich nicht, in welcher Welt das wirklich okay ist.
Ja, Christian, da gebe ich dir aus meiner Sicht vollkommen recht.
Ja, und gerade wenn wir sehen, was gerade für ein Aufwand in dem NOC steckt, wie viele Milliarden eingespart werden sollen und was das für eine Auswirkung auf unsere Versorgung innerhalb der gesamten Gesellschaft hat und was es auch für die Berufsgruppe bedeutet. Ne? Also wir erinnern nochmal an die Folge zum Thema, die wir schon gemacht haben. Ne? Wir sprechen hier von Aussetzung, eine befristete Aussetzung der Tarifbindung bei der Entlohnung von Pflegekräften und so weiter. Ja, also das sind schon sehr, sehr starke Einschnitte. Und da gucken wir, dass wir jeden Cent irgendwie fünfmal umdrehen. Und in dem Fall ist es irgendwie, ja, shit happens, ja.
Vergangenheit.
Ja, so, absurd eigentlich, ja, so, absurd. Okay, lass uns mal den politischen Part beenden. Der ist schon deprimierend genug jetzt gerade zum Ende. Lass uns mal in einen etwas frigen Abschluss der Folge gehen. Und das ist einfach, dass wir jetzt den Podcast fast 2 Jahre betreiben. In dieser Konstellation mit super wertvollen Gästen, auch in der letzten Zeit am Anfang. Holger, was ist dir denn so im Kopf geblieben von den Folgen, die wir so gemacht haben? Gab es irgendwelche Erfolgen, die du besonders gut fandest? Oder was motiviert dich auch immer weiter, diesen Podcast mit mir gemeinsam sozusagen als Hobbyprojekt, was es ja letztendlich immer noch ist und nie was anderes sein sollte, fortzuführen?
Bei YouTube wird immer wieder angeboten, dass man Geld mitverdienen kann mit seinen Videos und so weiter. Das lehnen wir beiden ab, weil wir sagen, das ist ein Hobbyprojekt, wo wir unsere, ich sage das mal so, Expertise zu einigen Themen, unsere Gedanken, Ideen einbringen. Was mir am meisten positiv aufgefallen ist, wenn ich jetzt sehe, wie die Followerzahlen gestiegen sind in den 2 Jahren, ich weiß noch, Anfang des Jahres, wie du mir gesagt hast, 1,1 Millionen Aufrufe auf allen Portalen zusammen. waren es, glaube ich, ne, etwa ja, über 1,1. Und die Reaktionen auch. Und dass uns Leute anschreiben, auf Projekte aufmerksam machen. Ich erinnere nur an Briefe an die Zukunft. Eine Folge, die jetzt vor kurzem veröffentlicht ist, mit tolle neue Ideen, die Menschen haben für andere Menschen, die wir denn auch vorstellen können. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, dass man uns da vertraut, dass wir da auch unsere Expertise oder unsere Meinung zu äußern und damit helfen, diese Produkte auch in den Markt zu bringen. Die meisten ehrenamtlich, manche auch sind professionelle Projekte, aber auch Ehrenamtliche, das mit dem Brief an die Zukunft, das ist so genial, wie ich das finde, dass ich das schon vielen Kunden vorgestellt habe und auch gebeten habe, meldet euch, wenn ihr da ehrenamtlich in eurem Bereich, in eurer Region, in diesem Projekt mitarbeiten wollt.
Ja, also ich werde die Folge auch nochmal unten verlinken und auch nochmal die Kontaktdaten von beiden Projekten, einmal von Melo und eben auch von Brief in die Zukunft. Die Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes und auch nochmal die Links zu den Folgen. Ja, also was nehme ich vielleicht auch aus den letzten 2 Jahren mit? Ich meine, wir haben schon vorher einen Podcast gemacht, der war ein bisschen anders vom Design her. Was mir jetzt halt in diesem Projekt besser gefällt, ist halt mehr Freiheit. Ne? Wir hatten uns in dem alten Format sehr stark auf Fragen fokussiert, was uns natürlich auch immer in Druck gesetzt hat oder unter Druck gesetzt hat, auch von der Community Fragen zu bekommen. Ja, und das Format, so wie wir es jetzt machen, ist einfach ein bisschen freier, was sich, glaube ich, auch dann darin sozusagen widerspiegelt. Zum einen, dass wir einen konstanten Follower-Zugang haben, ne? Also immer mehr Menschen auch den Podcast schauen, uns auf den sozialen Medien eben verfolgen, was resultiert dann auch natürlich, dass Startups oder neue Entwicklungen, die es für die Pflege gibt, natürlich auf uns auch aufmerksam werden, was ich schon genial finde, ja, dass wir in deren Wahrnehmung dann auch stattfinden und die das auch als Möglichkeit sehen, zu euch, also euch Hörer sozusagen zu kommen. Und das finde ich schon toll, ja, dass wir einfach auch eine Plattform, eine Community entsprechend geschaffen haben, die sich da auch irgendwie austauscht, ja. Und natürlich lernen wir immer wieder neue tolle Leute kennen. Das finde ich zusätzlich noch toll, ja. Ich finde immer, ja, Beziehungen schaden nur denen, der sie nicht hat, ja. Und das Gleiche sehe ich eben bei solchen Gesprächspartnern, bei solchen Projekten, ja, weil, wie du schon sagst, zum Beispiel das Projekt von dem Enrico mit Brief in die Zukunft, ja. Ohne den Podcast hätten wir davon wahrscheinlich sehr, sehr spät oder gar nicht erfahren. Und das ist halt super schade, weil es so eine tolle Möglichkeit ist, nochmal, ja, da die letzten Momente, ja, nochmal einen anderen Drive zu geben, ja. Und das finde ich einfach so toll, dass wir so viel auch dazu gewinnen, ja.
Ja.
An Erfahrungen, an Eindrücken, an Menschen, die wir kennenlernen. Das ist das, was mich eigentlich irgendwie auch begeistert. Natürlich, und das will ich auch natürlich so sagen, wir nehmen natürlich auch sehr viel Zeit dafür, uns für dieses Hobby. Ja, das heißt, die ganzen Folgen, die wir machen, dazu müssen sie dann am Ende ja auch vorbereitet sein. Wir müssen uns mit den Themen, wo wir uns sowieso beschäftigen, ist klar. Aber wir müssen natürlich auch nochmal nachrecherchieren. Wir entwickeln ja auch Anleitungen, Checklisten, die wir zusätzlich zur Verfügung stellen. Das ist ja alles Zeit, die wir letztendlich investieren. Und das machen wir halt super gern. Ja. Und da freut es mich natürlich, dass auch wenn wir Folgen veröffentlichen, dass wir da immer auch positives Feedback auf den Kanälen bekommen. Ja. Sei es jetzt YouTube, ja, da sind doch mal ein paar kritische Themen dabei, sei es die Bildqualität unseres Podcasts oder auch bei den Kurzvideos. Also wir schneiden ja immer kleine Ausschnitte aus den Folgen raus und veröffentlichen die. Und natürlich, Leute, das ist natürlich ein Hobbyprojekt, ja, wo wir auch selbst finanzielle Mittel reinstecken. Das ist ja auch klar, weil logischerweise muss die Software bezahlt werden, die den Podcast veröffentlicht, dann das Schneiden etc. pp. Das kostet alles auch Geld. Und da müssen wir natürlich irgendwo Abstriche machen. Ja, und wir haben halt gesagt, wir fokussieren uns auf eine brauchbare Qualität und aber eben tatsächlich auch einen hohen Stellenwert am Inhalt. Und genau, und deshalb sind vielleicht auch die ein oder anderen Videos jetzt nicht bei YouTube auf der Qualitätsebene, wie man das im HD von seinem Medizin-Influencer kennt. Ja, wir wollen aber auch keine Influencer sein. Wir wollen mit unserem Projekt wirklich aufklären. Wir wollen auf ein paar Themen sozusagen aufmerksam machen. Wir wollen zur Reflexion anstupsen und vielleicht auch ein paar Perspektiven mehr aufzeigen, als die man vielleicht einnimmt. Ja, und so. Und das ist unser Anspruch. Und dafür ist auch eine etwas vielleicht schlechtere Bildqualität, glaube ich, gut geeignet.
Christian, das sehe ich genauso. Und vor allem, was mir jetzt auch bei diesem Format, was wir jetzt seit 2 Jahren machen, sehr gut gefällt, wir haben etwas erweitert. Vorher war es rein die Pflege. Jetzt haben wir auch Angehörige mit dabei. Wir haben Verwaltung mit dabei. Denke ich an unseren zweimaligen Podcast-Gast. Also wir sind einfach breit gefächerter.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also wir feiern 2-jähriges Bestehen des Podcastes.
Prost.
Und Prost. Holger, ich danke dir natürlich, weil ohne dich wäre das nicht möglich.
Und ich aber auch nicht.
Das stimmt, aber mir selbst zu gratulieren ist halt schwierig.
Dann mache ich das.
Ja, danke schön. Wir wollen das einfach alle mit euch feiern. Ja. Und wir wollen einfach auch die nächsten 2 Jahre euch weiterhin begleiten. Ja, vielleicht auch noch 3, 4, 5, 10. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Lust Holger dann auch noch verspürt. Ja. Und
ist in meinem ägyptischen Exil sozusagen denn eine schöne Abwechslung, das weiterzumachen.
Ja, also ihr könnt euch sicher sein, dass wir weitere Folgen machen, auch für die nächsten Monate und Jahre. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne den Podcast, bewertet den Podcast. Das ist für uns natürlich super wichtig, weil wir natürlich wollen, dass so viel wie möglich Menschen diese Folge hören, unseren Podcast Impulse aufnehmen können. Und ja, wir sind alle sozusagen auf Plattformen unterwegs, die algorithmusgesteuert sind. Das heißt, ihr bestimmt eigentlich mit, dass Kollegen von euch, ja, Pflegekräfte, Angehörige etc. pp. Uns überhaupt wahrnehmen können. Also ihr unterstützt uns einfach, indem ihr einen Daumen nach oben gebt im YouTube, die intern weiterleitet, die Folgen zu euren Kollegen, damit die das auch hören, die dann vielleicht abonnieren und so weiter. Nur so können wir auch dann solche Projekte, die wir dann vorstellen, auch noch eine größere Plattform bieten. Ja, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ja, dann helft uns noch größer zu werden, um die Informationen, die wir haben, eben noch mehr in die Breite zu bekommen. Ja, genau. Das wäre unser Wunsch für unser Jubiläum. Wobei ich natürlich dazu sagen will, wir sind völlig zufrieden, so wie es sich entwickelt hat. Ja? Also wir wollen jetzt nicht irgendwie noch tausende Millionen Follower mehr haben. Darum geht es uns überhaupt nicht. Ja? Wir wollen, dass die Impulse, die wir geben, einfach mehreren Menschen helfen kann. Also von daher, das ist die Intention dahinter. Ja? In dem Sinne, Holger, ich danke dir für deine Zeit. Und danke. Und ja, wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Zeit.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok. Und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.